Das ist ja gar kein so einfaches Thema heute Abend, wenn es um Werte geht. Und bei so schwierigen Themen, dann macht man ja das, was solche Themen einfacher macht. Man holt sich einen Gastredner, der das dann so ein schwieriges Thema behandelt. Und ich habe die Geschichte gehört, jemand hat mich gefragt, erzähl es am Anfang wieder einen Witz? Ja, ich versuch's. Und es gab auch mal so eine Zeltveranstaltung und ein schwieriges Thema, da haben sie sich gedacht, komm, wir holen uns Professor von der Uni, einen Doktor, jemand, der sich richtig gut mit dem Thema auskennt. Und so ein paar Leute aus der Versammlung haben sich schon gedacht, Mensch, schon wieder so ein Professor, Doktor, irgendwas. Da verstehst du doch sowieso nichts, das ist alles so kompliziert und so abstrakt. Da kann ich auch gleich schlafen während der Veranstaltung. Und nach so drei tollen Abenden waren dann doch ein paar Leute positiv überrascht von ihrem Gastredner, sodass am Ende der Veranstaltung sogar einer zu dem Redner nach vorne gegangen ist und hat gesagt, wissen Sie was, also dafür, dass Sie Professor, Doktor sind, sprechen Sie wie jemand, der überhaupt keine Bildung hat. Ich gebe mir Mühe, dieses komplexe Thema einigermaßen verständlich rüberzubringen. Es gibt ja so eine Rhetorik in der Lehre, wie man solche Vorträge macht, dieses Prinzip des Seven-Year-Old-Mind. Das heißt, dass ich alles versuche, so rüberzubringen, dass es ein Siebenjähriger verstehen könnte, weil die ganzen Rhetorikbücher sagen, weil sonst verstehen deine Zuhörer das Thema nicht. Ich denke mir mittlerweile, sonst verstehe ich selbst das Thema nicht. Deshalb, wenn es ein Siebenjähriger nicht versteht, verstehe ich es auch nicht. Deshalb versuche ich, das recht komplexe Thema trotzdem so rüberzubringen, dass es auch ankommt. Ich werde ein bisschen ausholen, also es ist schon ein bisschen was zum Nachdenken. Also ihr könnt auch gern mitschreiben. Ich habe gesehen, ein paar haben die letzten Tage mitgeschrieben. Und es gibt ja diese bekannte Statistik, dass 98% aller Leute, die in Predigten mitschreiben, auch in den Himmel kommen. Also Sie können gerne mitschreiben, es hilft. Zur Themenreihe. Ein kurzer Exkurs zur Themenreihe, voll das Leben. Ich möchte jedes Mal an jedem Abend noch einen kurzen Exkurs machen zur ganzen Reihe und dann zum Thema des Abends kommen. Voll das Leben. Es spricht von Begeisterung, es spricht von dem, dass wir volles Leben haben wollen. Nicht nur so ein kleines bisschen Leben, sondern dass wir Sehnsüchte haben in unserem Leben, von denen wir wollen, dass sie gestillt werden, von denen wir wollen, dass sie nicht einfach nur da sind, sondern dass die Sehnsüchte, die wir haben in unserem Leben, dass sie gestillt werden. Und ich habe ein Zitat von C.S. Lewis, ein bekannter christlicher Autor, einige von euch, wer kennt denn die Narnia-Chroniken? Es hat vorher so interaktiv so gut funktioniert. Okay, funktioniert auch jetzt noch ganz gut. Viele von euch kennen C.S. Lewis, die Narnia-Chroniken, die waren sogar in Hollywood oder wurden produziert in Hollywood, waren in den Kinos. Und C.S. Lewis schreibt, wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude versprochen wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Ich möchte das Bild mal kurz aufgreifen. Gott lädt uns ein, zu einem unendlichen Genuss, Gott selber zu genießen, unsere Sehnsüchte zu Gott zu bringen und bei Gott stillen zu lassen. Und wenn wir das nicht tun, da gibt es ja ganz viele andere Wege, das zu tun, wie C.S. Lewis schreibt, mit Sex, mit Ehrgeiz, mit Alkohol, mit vielen anderen Dingen. Und er sagt, wenn wir das tun, sind wir wie so ein kleines Kind, das im Slum, so im Elendsviertel ist und da aus Matsch, aus dem Dreck, aus der Kloake so kleine Sandförmchen macht. Also nicht Sandförmchen, sondern Matschförmchen macht. Weil es sich überhaupt nicht vorstellen kann, einfach mal am Strand zu sein, weil es nie gesehen hat, weil es sich nicht vorstellen kann, wie wäre es denn, an einem schönen weißen Strand zu sein, mit frischer Luft um mich herum und mit dem schönen weißen warmen Sand diese Förmchen zu machen, statt nur mit Matsch. Wir möchten in diesen Tagen Sie einladen, sich auf diesen Gott einzulassen, sich auf Gott einzulassen, der viel mehr für uns vorhat, wo wir unsere Sehnsüchte auf einem ganz anderen Level stillen können, als einfach nur mit dem, was wir so kennen. Ich möchte einen Vergleich kurz benutzen. Wissen Sie was? Sie können in ein amerikanisches Fastfood-Restaurant gehen und dort für 12, 15 Euro sich den Magen vollschlagen. Danach sind Sie pappsatt. Das funktioniert. Der Magen ist voll, die Sehnsucht ist erstmal gestillt. Aber wenn danach jetzt jemand, direkt danach, sie jemand einlädt, ins Fünf-Sterne-Hotel zum Essen zu gehen. Dann denke ich so, Mist, jetzt ist mein Magen schon voll mit diesem Zeug von, ich glaube, ich nenne jetzt keine Namen dieser amerikanischen Fast-Food-Restaurants, wird ja alles aufgezeichnet hier. Aber dann ist der Magen voll mit diesem ganzen billigen Fast-Food und du sagst, hey, ich hätte jetzt ein Fünf-Sterne-Menü vor mir, aber mein Magen ist schon vollgestopft mit diesem Schrott. Und so ist es mit unserem Leben auch. Wir können uns so schnell unsere Sehnsüchte erfüllen mit ganz einfachen Sachen, dass wir gar nicht mehr bereit sind für das, was Gott für uns vorhat. Deshalb in diesen Tagen sprechen wir von einem vollen Leben, von einem Leben mit Gott, was Sehnsüchte auf einem ganz tiefen und anhaltenden Level erfüllen kann, was viel mehr mit uns macht als einfach nur das, was wir jetzt rein menschlich machen können. Okay, was hat jetzt dieses Thema Werte damit zu tun? Was hat das Thema Werte damit zu tun, dass wir ein volles Leben haben? Sie könnten ja sagen, jeder hat so seine Werte. Was hat es schon mit dem Thema zu tun? Und ich möchte mal sagen, dass Werte die Grundlage von unserem Handeln sind. Egal, was wir machen, fast, oder ich würde sogar sagen, jede Handlung in unserem Alltag hat was mit unseren Werten zu tun. Das Beispiel von vorher, ob ich morgens früh aufstehe, ob ich mich aus dem Bett rausquäle oder ich noch mal fünfmal die Snooze-Taste drücke, bis dann mein Wecker irgendwann mal aufgibt. Oder ob ich einfach aufstehe und sage, ich will schnell zur Arbeit. Das hängt damit zusammen, ob der Wert Pünktlichkeit, ob das mir was bedeutet oder eben nicht. Das hat was mit Werten zu tun. Schon ganz früh morgens fängt es an. Wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen oder in irgendeinen anderen Laden und ob Sie dann Fairtrade kaufen oder nicht, das hat was mit Ihrem Wert von sozialer Gerechtigkeit zu tun. Das sind ganz kleine Entscheidungen im Alltag. Und wir merken, dahinter stehen unsere Werte. Was für Werte habe ich? Und unsere Werte, sie geben uns Sicherheit, weil ohne Werte müssten wir fast jede Entscheidung oder jede Entscheidung irgendwie so Grundsatzentscheidung machen. Wie soll ich mich orientieren? Wie verhalte ich mich denn? Das hängt alles mit unseren Werten zusammen. Ob ich jetzt meinen Müll trenne oder ob ich ihn einfach hinten bei mir im Garten verbrenne, das hat was mit meinen Werten zu tun. Das hat mit meinem Wert zu tun, wie wichtig oder wie wertvoll für mich meine Umwelt ist oder vielleicht auch der Frieden mit den Nachbarn an der Stelle. Dass die mich jetzt nicht anzeigen, weil es jeden Abend stinkt, wenn ich meinen Müll verbrenne. Aber es hat was mit Werten zu tun. Jedes noch so kleine oder jede noch so große Tat, das hat was mit unseren Werten zu tun. Selbst wenn jetzt eine junge Frau ungewollt schwanger geworden ist und sie überlegt, was macht sie mit dem Kind, trägt sie es aus oder lässt sie es abtreiben, das hat was mit unseren Werten zu tun. Nämlich dem Wert, wie viel Wert sie einem ungeborenen Leben zuschreibt. Jede noch so kleine und noch so große Handlung in unserem Leben, sie basiert auf unseren Werten. Und deshalb müssen wir überlegen, was für Werte haben wir denn eigentlich? Was für Werte leiten mich denn? Und ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem hier in Deutschland, dass wir nicht wissen, was unsere Werte sind. Wir sind da ziemlich orientierungslos in der westlichen Welt, dass wir uns fragen, was sind denn eigentlich unsere Werte? Und wir verhalten uns wie diese zwei australischen Seeleute, die mal mit dem Schiff nach England gefahren sind und als sie dann dort angekommen sind, haben sie nachts eben dort angedockt in England und haben das Nachtleben genossen, sind in eine Bar, sind in einen Pub gegangen, haben sich betrunken, haben ein bisschen mehr getrunken, als ihnen gut getan hätte und abends gehen sie dann aus dem Pub wieder raus, wirklich besoffen, richtig besoffen, torkeln sie da irgendwie raus und sehen dann, diese zwei Australier sehen dann einen englischen Soldaten vor sich, hochdekoriert, ganz viele Orden und denken so, oh, komm, den hauen wir jetzt mal an und fragen, wo wir sind. Und als er dann da ist, fragen sie, hey, sag mal, wo sind wir eigentlich? Und dieser hochdekorierte Soldat ist schon angewidert von so ein paar besoffenen, stinkenden Männern angemacht zu werden und guckt auf seine ganzen Orden und sagt, sagen Sie mal, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wer ich bin? Und jetzt sagt einer Australier zum anderen, sagt, hey, jetzt haben wir ein wirkliches Problem. Wir wissen nicht, wo wir sind und er weiß nicht, wer er ist. Und hier in Deutschland geht es uns oft ganz genauso, wenn wir fragen, hey, was ist eigentlich typisch deutsch? Was macht uns Deutsche eigentlich aus? Was sind denn eigentlich unsere Werte? Wofür stehen wir denn? Da fällt es uns ganz schwer zu sagen, was sind denn meine Werte? Oder woher bekomme ich persönlich meine Werte? Von der deutschen Kultur? Von meiner Kirchengemeinde, von meinen Freunden. Wer definiert denn meine Werte? Und Sie haben sicherlich mitbekommen, dass Thomas de Maizière, unser Innenminister, vor ein paar Wochen versucht hat, genau das zu tun, zu sagen, was sind denn unsere deutschen Werte, was macht uns denn aus? Und versucht hat, es ein bisschen festzunageln. Und dann sind so Begriffe gefallen, wir sind nicht Burka. Wir zeigen unser Gesicht. Wir geben uns die Hand. Wir bringen Leistung in Sport und Wissenschaft. Wir ehren das Erbe unserer Geschichte. Wir haben ein besonderes Verhältnis zu Israel. Wir sind aufgeklärte Patrioten. Wir wahren die Menschenwürde. Wir schätzen Religion und Religionsfreiheit. Und so ein paar Punkte hat er da gebracht und versucht mal ein bisschen festzunageln, was ist denn eigentlich Kultur? Oder was ist unsere deutsche Kultur? Was macht denn uns aus? Wofür stehen wir? Und vor allem im Hintergrund mit den vielen Flüchtlingen, wofür stehen wir nicht? Was unterscheidet uns denn von jemand, der jetzt aus Syrien kommt? Dass er vielleicht dem Mann, an dem blinden Mann jetzt hilft und wir tun es nicht? Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen uns und vielen anderen? Und er hat das versucht, mal ein bisschen festzunageln. Und ich habe dann eine Antwort gehört von Irine Götz vom Institut für Völkerkunde und Europäische Ethnologie. Und sie hat gesagt, Kultur ist ein Pudding. Den kann man nicht an die Wand nageln. Was Thomas de Maizière versucht hat, war Kultur irgendwie an die Wand zu nageln, wie so ein Pudding, irgendwie mal zu umreißen. Was ist denn eigentlich so typisch deutsch? Und es ist so unheimlich schwer, mal zu sagen, was sind denn eigentlich unsere Werte? Wie macht man die fest? Das ist wie ein Pudding, den kriegst du nicht zu fassen. Selbst wenn du Nägel reinhaust an ein paar Stellen, ein Großteil vom Pudding läuft einfach trotzdem wieder runter. Jim Özdemir, er hat dann gleich eine Antwort drauf gegeben und hat gesagt, wir wollen keine deutsche Leitkultur, wir wollen eine europäische Leitkultur. Und so auf politischer Ebene geht diese Diskussion weiter, diese alte Leitkulturdebatte mal wieder aufgenommen. Da geht es um Werte. Was sind unsere Werte? Was leitet uns? Und ich hatte einen Professor mal als Dozent, den Lothar Käser, und er hat einen schönen Ausdruck gesagt zum Thema Kultur, weil es stellt sich ja die Frage, kann mir meine Kultur einfach meine Werte vorgeben? Orientiere ich mich einfach an dem, was die anderen für richtig halten, an dem, was unsere Gesellschaft so vorgibt, unsere schwäbische oder unsere bayerische oder unsere fränkische Kultur oder wo sie eben herkommen, was die mir vorgeben? Und Lothar Käser hat gesagt, Kulturen sind Strategien zur Bewältigung des Daseins. Kulturen sind Strategien zur Bewältigung des Daseins. Und letzten Endes geht es genau darum, wenn wir gucken, was sind unsere Werte, was ist unsere Kultur, dann geht es nicht nur darum, wie haben wir schöne Feste, was wir als Kultur verstehen, schönes Essen, schöne Kleider. Kultur ist erstmal ein Versuch, mit unserem Dasein, mit unserem Leben klarzukommen. Darum geht es bei Werten, dabei geht es bei Kultur. Irgendwie, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Wie schaffe ich das denn, eine Orientierung für jede Entscheidung in meinem Alltag zu haben, die mich nicht unter Dauerstress bringt, sondern die mir hilft, in meinem Alltag irgendwie klarzukommen? Und jetzt, wenn es um Werte geht, es kommt immer das gleiche Schlagwort. Immer, wenn du irgendwelche Werte in den Raum führst und sagst, dafür stehe ich, dann heißt es immer, wir müssen doch tolerant sein. Toleranz, das ist unser höchster Wert, der sich schon fast wieder selber aufhebt. Weil wenn ich tolerant bin, dann muss ich auch der Intoleranz gegenüber tolerant sein. Ganz komplizierter Gedanke. Toleranz, jeder soll irgendwie nach seiner Fasson glücklich werden. Jeder soll die Werte verwirklichen, die er für richtig hält, die ihn glücklich machen. Und das sagen mir ganz viele, weißt du was, du mit deinem Jesus und dem Glauben, hey, das ist schön für dich, das ist toll, wenn dir das was bringt. Aber ich persönlich, ich sehe das anders und ich werde auf meine Art glücklich. Und so sagen viele, hey, du musst jedem das Recht zugestehen, auf seine Art und Weise glücklich zu werden. Denk mir mal kurz ein Stückchen weiter. Wenn du das von dir selber behauptest, dass jeder auf seine Art und Weise glücklich werden soll, gestehst du das wirklich jedem anderen Menschen zu? Auch dem Mörder, der einfach Spaß daran hat, andere Menschen umzubringen, der sagt, das sind meine Werte, damit werde ich glücklich. Gestehst du ihm das zu? Dem Vergewaltiger, dem Kinderschänder, dem IS-Terroristen? Sagst du auch, die sollen halt auf ihre Art und Weise glücklich werden? Und dann merken wir schon, da kommen wir an unsere Grenzen, wenn wir sagen, jeder soll auf seine Art und Weise glücklich werden. Und ich habe mal von jemandem gehört, der es auch ganz stark vertreten hat, auch so im universitären Kontext vor den Studenten, gesagt hat, jeder soll seine Art von Moral finden, seine Art und Weise, sein Leben zu leben. Und er wurde dann gefragt, naja, sagen Sie mal, kann das sein, dass Sie auch Angst haben vor diesem moralischen Relativismus, dass jeder für sich entscheidet, wie verhalte ich mich? Er sagt, nein, ich habe keine Angst davor, das ist voll okay, wenn jeder für sich entscheidet, wie er lebt. Dann fragte ihn, ja, warum schließen Sie denn nachts Ihre Tür ab? Wenn Sie kein Problem damit haben, dass jeder so lebt, wie er das für richtig hält, dann müssen Sie auch dem Dieb, dem Einbrecher zugestehen, dass es eben seine Werte sind, dass er eben nachts in die Häuser reingeht und sich klaut, was ihm gefällt. Wenn ich das von mir behaupte, dass es keinen absoluten Wert mehr gibt, keine absoluten Werte, dann muss ich das jedem zugestehen. Und das ist ja eine Diskussion, die wird auch auf hoher philosophischer Ebene immer wieder diskutiert. Und ich habe mal dieses BBC-Interview gelesen. Da waren Coupleston, ein Jesuit, Coupleston, ein gläubiger Mann, und Bertrand Russell, ein Philosoph, ein Atheist, und die haben sich unterhalten. Haben erstmal über Diskussionen geführt, gibt es überhaupt einen Gott, kann es sowas geben? Und eben auch in dem Kontext drüber geredet, was ist denn eigentlich Moral? Wie kann sich ein Mensch verhalten? Und Coupleston, der Jesuit, der Gläubige, ein gläubiger Mann, ein Pfarrer oder ein Priester, hat dann gefragt, glauben Sie an Gut und Böse? Glauben Sie, dass es sowas wie Gut und Böse gibt? Bertrand Russell hat gesagt, ja natürlich glaube ich daran, dass es Gut und Böse gibt. Und er fragt weiter, wie unterscheiden Sie denn Gut und Böse? Wie halten Sie das auseinander? Hat er erst mal überlegt, naja, eigentlich letzten Endes genauso, wie ich Gelb und Blau auseinanderhalte. Ich schaue es mir an. Hat er nochmal gefragt, okay, bei Blau und Gelb ist es noch leicht. Das kann ich mir anschauen. Aber wie gehen Sie denn damit um, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Wie machen Sie das? Und er hat gesagt, naja, letzten Endes mit meinen Gefühlen. Und jetzt könnte man ganz böse sagen, naja, wenn Gefühle das Maß sind, in manchen Kulturen, da lieben sie ihre Nächsten, in anderen Kulturen, da essen sie ihre Nächsten. Haben sie persönliche Vorlieben an der Stelle? Was ist ihnen lieber? Ist mein Gefühl der einzige Maßstab dafür, was richtig und was falsch ist, was mir meine Kultur vorgibt? Und wir kommen da ganz schnell an Grenzen, wo wir sagen, okay, hey, wenn ich nur auf der menschlichen Ebene bleibe, dann fällt es mir unheimlich schwer, Gut und Böse überhaupt auseinanderzuhalten. Das ist total schwierig, wenn ich sage, wenn nur Menschen das irgendwie bestimmen können, dann gibt es sowas wie Gut und Böse kaum noch. Und es ist nicht nur das, was ich jetzt als Christ sage, das haben viele Atheisten selber gesagt. Das ist unser großes Problem. Wenn wir davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt, dann gibt es kein moralisch richtig, dann gibt es kein moralisch falsch, weil niemand da ist. Da ist kein Referenzpunkt, den ich nehmen kann, um zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Und Friedrich Nietzsche, den kennen wir alle, er hat diesen Satz geprägt, Gott ist tot. Und er hat einen sehr interessanten Dialog gebracht in seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, wir haben den Kern haben wir auf dem Beamer. Ich möchte einfach kurz diese Passage vorlesen. Das ist ein Atheist. Das ist nicht ein Christ, der sagt, oh, Atheismus ist doof, die können sich nicht richtig verhalten. Das ist ein Atheist, der sagt, unser Kernproblem, wenn wir ein Leben ohne Gott führen, ist die Moral, ist, dass wir nicht mehr keinen Maßstab für Gut und Böse haben. Ich lese einfach mal die Passage vor. Das ist ein Dialog, den hat er geschrieben, also eigentlich wie so ein Theaterstück in seinem Buch, wo es um diesen tollen Menschen geht, der durchdreht, weil Gott weg ist. Und er schreibt dann, wohin ist Gott, rief er. Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts und nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und noch mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? Mitten in diesem ganzen Dialog kommt diese Frage, gibt es noch ein Oben und ein Unten? Gibt es überhaupt eine objektive Bewertung oder gibt es nur noch links und rechts? Vielleicht politisch links, politisch rechts. Beides hat irgendwie so seine Position. Jeder hat so seine Position, die einfach ein bisschen anders ist. Aber es gibt kein richtig, es gibt kein falsch mehr. Es gibt kein oben, es gibt kein unten. Es gibt nur noch links und rechts. Es gibt nur noch Gefühl. Es gibt nur noch persönliche Meinungen. Es gibt nichts mehr, was uns vorgibt, was richtig und falsch ist. Es gibt keinen Maßstab mehr, an dem wir sagen könnten, die Taten im Dritten Reich, die waren falsch. Weil die Kultur damals hat gesagt, das ist okay so. Das war eine andere Kultur. Und Richard Dawkins, ich weiß nicht, wem der Name was sagt, er ist bekannt geworden mit so Büchern wie Der Gotteswahn und Die Schöpfungslüge. Also mit einer der bekanntesten Atheisten, der sich ganz stark dafür einsetzt, dass der Atheismus die Religion verdrängt, dass wir nicht mehr gläubig sind, weil Atheismus sowieso das bessere Weltbild ist und jegliche Form von Religion schädlich ist. Und er ist aus seinem Weltbild raus, als Evolutionsbiologe, zu dem Schluss gekommen, es gibt kein Gut und kein Böse. Das gibt es einfach nicht. Ist das das, wo wir hinwollen? Ist das eine konsequente Schlussfolgerung? Wollen wir dort wirklich hin zu diesem Punkt, es gibt kein Gut und kein Böse? Ich kann niemanden mehr verurteilen, weil jemand mehr umgebracht hat, weil es ist ja alles relativ. Ich kann den Kinderschänder nicht mehr verurteilen, weil ich sage, es gibt ja sowieso kein objektives Gut oder Schlecht. Die Iren, die haben so eine nette Art, das auszudrücken. Und es gab mal zwei Iren, die haben sich, oder ein irischer Tourist, der ist durch Irland durchgefahren, hat sich die schöne Gegend angeschaut und irgendwann hat er sich verfahren. Dann hat er gesagt, okay, ich frage einfach mal einen von den Farmern hier, einen von den Bauern, den frage ich nach dem Weg. Und er fragt ihn, hey, kannst du mir sagen, wie ich zu diesem und jenem Ort komme? Und der Farmer schaut ihn an und fragt, oder sagt ihm, wenn das der Ort ist, wo sie hinwollen, dann ist dies nicht der Ort, wo ich anfangen würde. Und so geht es uns auch, wenn wir, wo wollen wir hin? Wenn Menschenrechte und ein würdiges Zusammenleben unser Ziel ist, dann ist Atheismus der falsche Ausgangspunkt. Wenn wir wollen, dass wir gemeinsame Werte haben, dass wir uns zusammen an was orientieren, dass wir zusammenleben können, dann ist ein Leben ohne Gott der falsche Ausgangspunkt. Wir brauchen eine objektive Offenbarung. Wir brauchen was einen objektiven Maßstab, an dem wir uns ausrichten können. Sonst sind wir am falschen Ausgangspunkt und wir werden automatisch zum falschen Endpunkt kommen. Wenn unser Ziel ein erfülltes Leben ist, dann können wir unsere Werte nicht einfach selber bestimmen. Wenn ich wirklich will, dass mein Leben gelingt und dass ich Glück und Erfüllung erlebe, dann kann ich meine Werte nicht selber bestimmen. Hey, und was für ein Vorrecht haben wir, wenn wir Gott kennen, wenn wir Jesus kennen, dass wir einen Bezugspunkt haben, dass wir jemanden haben, der objektiv ist, weil er die Welt geschaffen hat, weil er ein Interesse daran hat, dass unser Leben gelingt und der uns sagen kann, was gut und was schlecht ist, was gut für uns ist und was uns schadet. Der das nicht nur macht wie ein Diktator, irgendwie was vorzugeben, was den Leuten vielleicht schadet, nur um selber irgendwie gut darzustellen, sondern dass wir einen Gott haben, der uns von ganzem Herzen liebt, der ein Interesse daran hat, dass unser Leben gelingt und uns helfen möchte, nach Maßstäben zu leben, die uns gut tun. Und ich rede jetzt nicht nur einfach von irgendwelchen religiösen Vorgaben oder irgendwelchen religiösen Texten und Ritualen, sondern ich rede von einer Beziehung. Ich rede davon, jemanden zu haben, von dem ich weiß, hey, der weiß doch, in welche Richtung mein Leben gehen sollte. Der weiß, was mir gut tut. Und der kann an meiner Seite sein. Und er kann mir vorausgehen. Und er kann mir helfen. Der kann Wegweiser sein für mich und mein Leben. An dem kann ich mich orientieren. Hey, was für ein gewaltiges Vorrecht, Gott in unserem Leben zu haben. Ich möchte Sie einladen heute Abend, zu sagen, hey, ich brauche auch so einen Halt, ich brauche auch so einen Orientierungspunkt. Ich brauche jemanden, dem ich fragen kann, was kann ich tun, damit mein Leben gelingt. Es geht nicht um Religion, es geht nicht nur einfach darum, irgendwelche Vorschriften einzuhalten. Es geht um eine Beziehung zu jemandem, von dem ich weiß, dem kann ich vertrauen, der hat den Durchblick, der weiß, wo es lang geht, der weiß, wie das Leben funktioniert und der ist daran interessiert, dass mein Leben gut wird und dass ich ein volles Leben führen kann. Ich möchte Ihnen zum Abschluss eine kurze Geschichte erzählen, die genau damit zu tun hat, jemanden kennenzulernen, der mir Halt gibt, an dem ich mich orientieren kann. Und der Henry, es war ein kleiner Junge in der Schweiz, der ist aufgewachsen auf dem Alpen, im sehr ländlichen Gebiet ist er groß geworden. Und er war ein sehr aufgeweckter Junge und hat Freude daran gehabt, auf dem Land zu leben. Und es war eine Gegend, da waren auch viele Touristen. Und unter den vielen Touristen war auch eines Tages mal ein Pastor dabei. Was Pastoren eben so machen, die müssen überall predigen. Also hat er auch dem kleinen Jungen angefangen, von Jesus zu erzählen. Und weil dieser kleine Junge eben gewohnt war, mit Tieren umzugehen, hat er sich gedacht, hey, das beste Bild, was ich gebrauchen kann, um diesen kleinen Jungen von Jesus zu erzählen, ist das Bild vom guten Hirten. Und er fängt an, ihm Psalm 23 vorzulesen. Vielleicht kennen Sie diese Verse. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts. Und er fängt an und geht einfach mit ihm ein bisschen durch die Bibel, schaut diese Verse an und sagt, hey, lern doch einfach mal diesen ersten Satz auswendig. Der Herr ist mein Hirte. 5 Wörter. Die kannst du dir ganz einfach merken. Nimm einfach jeden Finger von deiner Hand, so hat er versucht, dem kleinen Jungen das beizubringen. Und hat gesagt, der ist der Daumen, Herr ist der Zeigefinger, ist der Mittelfinger. Und dann, wenn du beim Ringfinger stehen bleibst, dann nimm doch einfach mal deinen Ringfinger in die Hand und sag, er ist mein Hirte. Weil da ist der Ringfinger, da kommt der Ehering hin bei vielen von uns. Das ist eine ganz tiefe Verbindung. Eine ganz tiefe Verbindung mit einer anderen Person. Und sag doch einfach, wenn du am Ringfinger angekommen bist, dann sag dann, der Herr ist mein Hirte. Nicht nur der Hirte für irgendjemand anderes, nicht nur der Gott für irgendjemand anderes, nicht nur der Jesus, an den dein Nachbar glaubt, sondern dein persönlicher Hirte, dein persönlicher Jesus. Und dieser kleine Junge, es dauert nicht lang, bis er die Botschaft versteht und sein Herz vor Jesus öffnet und sich entscheidet, Jesus nachzufolgen. Seine ganze Familie kam dann Stück für Stück auch zum Glauben. Sie haben auch Jesus kennengelernt. Und dieser aufgeweckte Junge, er wurde noch aufgeweckter, dadurch, dass er eine Beziehung zu seinem Gott gehabt hat. Und dann im gleichen Jahr, im Winter, wie ihr das kennt in den Schweizer Alpen, da ist dann alles schön verschneit, es ist ruhig, ihr habt wunderschöne weiße Berge. Und mitten im Winter ist dann die Mutter vom Henry ist krank geworden. Der Henry ist abends nach Hause gekommen und der Vater hat gesagt, hey, deine Mama, die ist krank. Und der Arzt hat ein Rezept geschrieben, wir müssen Medikamente holen. Könntest du nicht einfach ins nächste Dorf rübergehen zur Apotheke und dort in der Apotheke die Medikamente abholen? Der Henry sagt, ja klar, kein Problem. Er schnappt sich seine Langlaufski, spannt sich die unter die Füße und er fährt los in diesen anderen Ort. Fährt man eigentlich mit Langlaufski oder läuft man damit? Ich weiß es gar nicht. Läuft man, oder? Läuft, bewegt sich vorwärts mit diesen Langlaufschienen zu dem anderen Dorf hin und holt dann die Medikamente und auf dem Weg zurück, Sie merken schon, bei so einer Geschichte kommt irgendwann ein Wendepunkt, hört er plötzlich oberhalb von sich, hört er so ein großes Grollen, hört er einen Donner und er weiß ganz genau, was es bedeutet hier in den Bergen. Er sieht eine Lawine, die oben genau in seine Richtung zukommt und er versucht noch irgendwie auszuweichen, noch ganz schnell irgendwie den Hang runter in eine andere Richtung, aber es ist völlig aussichtslos. Er wird erfasst von dieser Lawine und er wird begraben unter dem ganzen Schnee. Seine Eltern zu Hause, sie hören genau diesen gleichen Donner, sie hören dieses Grollen und sie wissen, oh, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Und dann fangen sie an, die Rettungskräfte anzurufen und die Leute zu mobilisieren und sie sagen, mein Sohn, der ist irgendwo da draußen. Wir wissen nicht, ob die Lawine ihn erfasst hat, wir wissen nicht, ob er lebt oder nicht, aber wir müssen suchen, wir müssen uns auf den Weg machen, wir müssen den Henry da rausholen. Und so sind dann viele Leute sind unterwegs mit ihren Spürhunden, mit verschiedenen Stöcken, die sie da in den Schnee reinpieksen und suchen und sagen, hey, wir finden ihn nicht. Und nach einer Weile ruft irgendeiner dieser Helfer und sagt, hey, hier drüben, hier ist was. Und dann buddeln sie diesen kleinen, unterkühlten Körper vom Henry aus. Er lebt noch. Und wo sie ihn finden, hat er mit der rechten Hand den linken Ringfinger umklammert. Er hat sich daran erinnert, der Herr ist sein Hirte. Da, wo es dann schwierig geworden ist, da hat er sich gesagt, Der Herr ist mein Hirte. Er ist für mich da. Egal wie schwierig oder wie leicht es gerade ist. Und gerade in den schwierigen Situationen, da kann ich sagen, der Herr ist mein Hirte. Wie sieht es bei Ihnen aus? Können Sie auch sagen, dass der Herr mein Hirte ist? Dass er Ihr eigener Hirte ist? Dass er Ihr Herr ist? Dass er Ihnen Halt gibt in Ihrem Leben? Dass Sie sich an ihm orientieren können? Dass Sie sagen, hey, Gott ist jemand in meinem Leben, der hilft mir zurechtzufinden, der hilft mir ein volles Leben zu führen? Oder sagen Sie, ja, der Herr ist der Hirte von irgendjemand anderem, aber nicht für mich. Ich möchte Sie einladen, heute Abend Jesus zu Ihrem Hirten zu machen und zu sagen, ich lasse mich darauf ein und sage, Jesus, heute Abend lade ich dich ein, mein Hirte zu sein. Und vielleicht, wenn du es willst, einfach mal als Zeichen für dich selber und du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen, dann umklammer doch einfach mit einer Hand den Ringfinger deiner anderen Hand. Einfach mal als Symbol für dich selber zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Das kannst du einfach mal für dich selber machen. Schnapp mal deinen Ringfinger von einer deiner Hände und sag für dich selber, ich möchte, dass der Herr mein Hirte wird. Ein paar von euch, ich sehe schon, ihr macht es. Mal kurz mal drüber nachdenken, dass der Herr mein Hirte ist, dein eigener Hirte. Er ist für dich da. Er möchte dir helfen, ein Leben zu führen, was gelingen kann. Er möchte helfen, ein Leben zu führen, wo du dich orientieren kannst. Und ich würde gerne jetzt einfach zum Abschluss ein Gebet mit euch allen sprechen. Ich weiß nicht, ob wir es da haben. Wir haben es da. Es ist ein ganz einfaches Gebet, wo wir einfach Jesus einladen in unser Leben, wo wir ihm sagen, Herr, ich möchte, dass du mein Hirte wirst. Ich lese es einfach mal kurz vor, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und dann würde ich euch einfach alle einladen, mit mir zusammen dieses Gebet zu sprechen, wenn ihr das wollt, wenn ihr es nicht wollt. Es zwingt euch niemand, ihr könnt einfach zuhören, ihr könnt auch weghören, wenn ihr das irgendwie schafft. Es ist schwierig, aber ihr könnt es versuchen. Aber ihr müsst nicht mitsprechen. Aber wenn Sie es mitsprechen wollen, dann lade ich Sie einfach kurz dazu ein. Ich lese es jetzt einfach einmal vor und danach können Sie sich dann überlegen, ob Sie es mitsprechen wollen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mir Halt und Orientierung geben willst. Ich glaube, dass du in Jesus Christus auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Danke, dass du auch mein Hirte bist. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und jetzt möchte ich einfach, wenn du sagst, ich möchte es zu meinem Gebet machen, dass wir es einfach mal alle zusammen vorlesen. Ich fange einfach mal an und wenn du willst, kannst du es einfach mit mir lesen, mit mir beten und einfach zu deinem Gebet machen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mir Halt und Orientierung geben willst. Ich glaube, dass du in Jesus Christus auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Danke, dass du auch mein Hirte bist. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich lege mein Leben in deine Hände. Amen. Und wenn Sie das Gebet jetzt gesprochen haben und zu Ihrem eigenen persönlichen Gebet gemacht haben, vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben, vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben überhaupt mal ein längeres Gebet als oh mein Gott, oh Hilfe, hilf mir oder sowas gesprochen haben. Es könnte ja sein, dass es für Sie zum ersten Mal waren, dass Sie ein Gebet gesprochen haben, besonders in dieser Form. Dann möchte ich Sie einfach einladen, mit uns noch ins Gespräch zu kommen. Auch wenn Sie es einfach nochmal festmachen wollen. Wenn Sie sagen, ich habe dieses Gebet vor ein paar Jahren schon mal gebetet, aber mein Leben ist seitdem eigentlich nicht mehr in die Richtung gelaufen, für die ich mich damals entschieden habe. Wir möchten einfach mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir haben ein paar Leute mit unserer rosa-lila Schildern hier dran. Haben wir gerade jemanden, der eins da hat, damit wir wissen, wie das aussieht? Okay, zum Beispiel hier drüben. Einfach so ein kleines rosa Schildchen. Dann können Sie gerne auf uns zukommen, mit uns ins Gespräch kommen. Wir sind gern für Sie da. Wir möchten es einfach noch mal kurz im Gebet einfach vor Gott auch festmachen. Dann können Sie einfach auf uns zukommen. Hinten werden ein paar Leute sein, an den Seiten, bei den Tischen. Hier vorne, Sie können auch gerne auf mich zukommen und sagen, ich möchte es einfach nochmal vor Gott bringen und nochmal zusammen mit jemand anderes beten. Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein, auf uns zuzukommen. Und auch wenn Sie irgendeine andere Not haben und sagen, ich brauche Gebet für eine spezielle Situation in meinem Leben, vielleicht auch eine Krankheit oder Schmerzen oder worunter Sie leiden, dann lade ich Sie auch ganz herzlich ein. Ich bete gern persönlich für Sie, wenn Sie sagen, ich brauche Gebet, ich habe eine Not, ich möchte, dass Gott da eingreift. Ich habe Glauben, dass Gott was tut. Wenn Sie keinen Glauben dafür haben, gar kein Problem, ich habe den Glauben dafür, ich bete gerne für Sie. Probieren Sie es einfach aus, zu verlieren haben Sie nichts und schlimmer wird es auf jeden Fall nicht, wenn Sie für sich beten lassen. Deshalb möchte ich Sie einfach ganz herzlich einladen, dieses Angebot anzunehmen, auf uns zuzukommen, mit uns ins Gespräch zu kommen und auch für sich beten zu lassen. Dankeschön.